Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt im Jahr 2025. Und ich nehme gerade dieses Intro im Januar auf. Und Januar ist mein Geburtstagsmonat, wie ich immer so schön sage. Deswegen könnt ihr jetzt alle in die Tasten hauen und mir erstmal gratulieren. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann können wir nochmal ja ganz kurz darüber reden, dass Januar ja auch immer heißt Neujahrsanfang, vielleicht auch Neujahrsvorsätze oder vielleicht auch so ein frischer Blick aufs Jahr. Und ich wiederhole mich ja in jeder Folge, die ich am Anfang des Jahres veröffentliche, dass ich mir immer wünsche, dass ihr euch bitte keine nervigen Sachen vornehmt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, mehr Nachrichten schauen, mehr Sport machen, gesünder essen, diese ganzen Pflichten, die man sich da so auflegt, die man ja an sich tagtäglich an sich ändern könnte. Ich finde ja immer schön, wenn man aufs Jahr blickt und sich schöne Dinge vornimmt, wie zum Beispiel den einen Urlaub, den man schon immer mal machen wollte, oder das ein oder andere Mal mehr vielleicht Nein sagen an der Stelle, wo man sich schon immer nicht getraut hat. Und deswegen gebe ich euch einen Satz mit, den ich ganz schön finde für dieses Jahr. Und der heißt, irgendwann ist auch immer jetzt. Das heißt, nicht irgendwann möchte ich mal mehr in den Urlaub fliegen oder fahren oder mehr wandern gehen, sondern das kann auch jetzt sein. Oder nicht irgendwann möchte ich mal mehr Zeit für mich haben, sondern jetzt nehme ich mehr Zeit für mich. Das wollte ich jetzt hier am Anfang auf jeden Fall loswerden. Nun möchte ich euch aber erzählen, wie ich auf das heutige Thema gekommen bin. Und dafür lohnt es sich, dass ich mich einmal kurz vorstelle. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst bin studierte Landwirtin, habe Agrarwissenschaften in Göttingen studiert und bin auf einem reinen Ackerbaubetrieb in der Nähe von Hannover groß geworden, auf einem konventionellen Ackerbaubetrieb. Und ich werde jetzt in der nächsten Zeit, wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren, oder 3 Jahren bei uns zu Hause den Betrieb übernehmen. Das heißt für mich als junge Landwirtin, dass mich heute schon die Pachtverträge betreffen, denn Pachtverträge laufen meistens über die nächsten 12 Jahre. Das heißt, wenn meine Eltern unser Betrieb zu Hause Pachtverträge abschließt, dann betreffen die mich in den nächsten Jahren. Und deswegen sitze ich schon heute an Verhandlungstischen und schaue mir eben an, wie kann ich hier mit vom Pächter zu Verpächter, wie kommen wir hier irgendwie zusammen? Und in Deutschland ist es aktuell so, dass die Pachtpreise enorm steigen. Das hat ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen werden landwirtschaftliche Felder mittlerweile auch als Wertanlage gesehen. Dann gibt es natürlich einen unglaublichen Wettbewerb um die Flächen. Zum einen, weil viele Flächen auch verbaut werden durch Autobahnbau oder durch neue Leitungen, die gelegt werden oder Fahrradwege, die gebaut werden. Oder Spielplätze, oder dass der Speckmantel einer Stadt noch größer wird und deswegen auch Flächen schwinden. Und es gibt auch Betriebe, die zusätzliche Fläche benötigen, sei es zur Ausweitung ihrer Produktion oder zur Futtersicherung. Und das treibt natürlich auch den Wettbewerb enorm an. Und der letzte Grund, es gibt natürlich auch Investoren aus dem Ausland, die vermehrt landwirtschaftliche Fläche kaufen, ohne sie selbst zu bewirtschaften. Und die können dann auch ganz andere Preise dafür zahlen. Und das macht es dann für uns Landwirte und Landwirtinnen schwieriger, bezahlbare Pachtflächen überhaupt zu finden. In der heutigen Folge habe ich mir deswegen Kulturland EG eingeladen und die geben einen Lösungsansatz, wie es weiterhin möglich sein kann, dass Landwirte und Landwirtinnen weiterhin bezahlbare und faire Pachtverträge bekommen. Denn Kulturland EG organisiert Gemeinschaftseigentum an Grund und Boden für die ökologische Landwirtschaft. Das heißt, sie erwerben Ackerland, Wiesen, Weiden, Hecken und Biotope und stellen dann dieses Land den ökologischen Landwirten zur Verfügung. Warum sie das aktuell nur mit der ökologischen Landwirtschaft machen, das frage ich natürlich auch. Dafür müsst ihr unbedingt reinhören. Fragen, die ich meinem Gast Titus auch stelle, sind: Wer steckt überhaupt hinter Kulturland und wie sichert Kulturland genau die Flächen? Und vielleicht für euch am relevantesten, passt mein Betrieb zu Kulturland? Ja, und wenn ihr jetzt nicht aus der Landwirtschaft kommt, aber euch trotzdem für die Unterstützung von Höfen interessiert, dann habe ich auch für euch ein Angebot, wie ihr euch aktiv bei Kulturland einbringen könnt. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören und deswegen springen wir jetzt ins Live-Gespräch. Die Aufnahme mit Titus war übrigens noch vor Weihnachten. Das heißt, wir haben uns eine schöne Kerze angemacht und haben uns echt gemütlich gemacht, haben auch eine Tasse Tee dabei getrunken. Dieses Abstellen von unserer Teetasse, das hört man ab und zu, nur damit ihr das so ein bisschen auch vor Augen habt, wie das Setting war. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Thema. Land kaufen oder pachten?
Also ich als Bauer würde Land eher pachten, weil es mir die nötigen Finanzen frei hält, um in Betriebsmittel zu investieren. Und bei der Pacht kommt es natürlich darauf an, ist das kurz- oder mittel- oder hoffentlich langfristig. Das entscheidet ja darauf, wie sehr ich darauf bauen kann, mit der Fläche auch was zu entwickeln.
Ja, was würdest du sagen, ist eine langfristige Pacht?
Ab 12 Jahre würde ich sagen.
Ja.
Ja.
Verein oder Genossenschaft?
Die Genossenschaft ist der große Verein, das geht so ein bisschen ineinander über und das kommt auf die Zwecke an. Für uns ist die Genossenschaft genau richtig.
Sommer oder Winter?
Ich bin für Winter.
Ehrlich? Was magst du an Winter mehr?
Ich erfahre das jetzt gerade in der Arbeit, dass man im Winter jetzt in diesem bäuerlichen Kontext einfach so konzeptionell natürlich mehr vorankommt, weil die Menschen mehr den Kopf frei haben für neue Entwicklungen. Ja, obwohl ich den Sommer wirklich liebe auch. Also,
ja, ich auch. Ich liebe vor allem die Erntesaison, wenn es auf den Feldern richtig wild wird und alle Mähdrescher rausrollen und überall Rauch zu sehen ist. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Jahreszeit. Dann müssen wir jetzt zuallererst erstmal klären, wer bist denn du überhaupt? Und was ist Kulturland EG?
Mein Name ist Titus Bahner, gebürtig in Süddeutschland, aber ich wohne in Norddeutschland seit über 30 Jahren, komme nicht vom Hof. Meine Familie war, mein Vater war Arzt, meine Mutter war Krankenschwester, so die klassische Kombination. Aber ich habe, seit ich 15, 16 war, eine Liebe zum Land und auch zur Landwirtschaft entwickelt. Vor allem über die Frage, eigentlich über die Ökologie. Also ich habe einfach gesehen, die Tiere, die Pflanzen, es blüht irgendwie, es flattert, Schmetterlinge, diese ganzen Wesen, die da draußen sind. Und sie hängen doch ganz stark von der Landwirtschaft ab, weil die Landwirtschaft bei weitem die größte Fläche nutzt einfach in Deutschland. Und das hat mich zunehmend sozusagen da reingezogen in diese landwirtschaftliche Welt, mich dazu zu begeistern, dafür zu engagieren. Habe dann Landwirtschaft studiert, in Stuttgart-Hohenheim erstmal und nachher in Kiel. Bin ich nach Norden gewandert damals.
Und wie studiert es sich in Stuttgart? Da hatte ich jetzt noch keinen, der da studiert hat. Das ist da auch ganz nett zum Studieren.
Also jedes Bundesland hat ja so eine traditionelle Agraruniversität, ja. Noch damals aus dem 19. Jahrhundert, wo die Modernisierung der Landwirtschaft akademisch dann vorangetrieben wurde. Und das ist die baden-württembergische. Das ist klein, das ist in einem Schloss untergebracht, mehr oder weniger. Es sind nicht sehr viele Studenten und Studentinnen, aber doch eine muntere Szene. Und haben direkt ein Versuchsgut auch dabei, Stuttgart-Hohenheim. Genau, und man lernt Schwäbisch, was nicht so leicht ist. Aber
du kannst jetzt loslegen einmal. Einsatz auf Schwäbisch.
Neues Morginett.
Schön authentisch. Sehr gut, jetzt habe ich dich aber vom Wesentlichen abgehalten.
Genau, was habe ich dann gemacht? Ich habe eben Landwirtschaft studiert. Mhm. Und dann, was machst du dann? Und mein Professor meinte dann aber auch, also so ein Schreiberling im Ministerium sind sie irgendwie auch nicht. Ne? Und dann habe ich freiberuflich gearbeitet. Ich habe als Berater und als Konzeptentwickler, Projektentwickler viele Jahre Regionalentwicklungsprojekte gemacht, lokale Agenda-Prozesse damals, 2000er Jahre. Immer so im Spannungsfeld Landwirtschaft und Naturschutz eigentlich so. Ne? In Schleswig-Holstein, Eiderträne-Sorgeniederung, konzeptionell gearbeitet, Brutvogel-, Wiesenvögelschutz und solche Sachen. Dann zwischendurch mal eine Einlage 10 Jahre lang freier Mitarbeiter bei einer Windkraftfirma, Standortakquise Brandenburg. Spannend, also gerade in Brandenburg dann eben als Standortakquisiteur sprichst du eben mit den Grundeigentümern und das ist alles von der Oma, die da übrig ist, Kinder alle im Westen, bis zum Agrarchef, 6000 Hektar, der dann die alte oder neue Elite da auch repräsentiert. Und spannend, also das sind nicht blöde Leute, also das ist echt spannend, mit den Leuten zu reden zum Teil auch. Da ging mein Horizont wirklich auch ziemlich, ziemlich nochmal auf, so auch die Ostverhältnisse wirklich kennenzulernen.
Solche Stationen sind immer gut im Lebensweg, ne? Wenn man dann weiß, was man da aus der Zeit alles mitgenommen hat. Ja.
Genau, und schließlich kam eben diese Frage, da sprechen wir wahrscheinlich gleich noch mehr drüber, Kulturland EG zu gründen. Das war ja eine Anfrage eigentlich. Und seit 10 Jahren mache ich jetzt die Genossenschaft.
Ja. Du bist ja auch jemand, du hast jetzt dein, wenn ich einen Doktor gemacht hätte, dann hätte ich dir aber sowas von erwähnt. Du bist Dr. Titus Barner.
Ja.
Aber wo drin hast du deinen Doktor gemacht?
Ich habe meinen Doktor in Wirtschaftswissenschaften gemacht und das war sozusagen nochmal auch ein bisschen untypisch, nicht anschließend an das Diplom damals, heute Master, sondern ich habe erstmal gearbeitet in Schleswig-Holstein und hatte so viele Fragen aus dieser Arbeit, die wirklich konzeptionelle Fragen waren, Zusammenarbeit, Bauern, Naturschützer, dass ich dachte, das muss ich einfach nochmal verstehen. So, ne? Und dann habe ich eine Uni gesucht, wo ich promovieren könnte zu diesem Thema, also sozusagen mir wissenschaftliche Konzepte ranholen kann, um das zu verstehen und anders aufzuarbeiten. Und das war dann die Uni Wittenherdecke im Ruhrgebiet, die mit einem breiten Studiengang Wirtschaftswissenschaften, also das ist Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft in einem Studiengang, was sonst oft getrennt ist, einem Studiengang, sehr breit aufgestellt ist und die ganz offen waren, mich mit meiner Frage zu begleiten. Ne? Und die Doktorarbeit hieß dann Landwirtschaft und Naturschutz vom Konflikt zur Kooperation. Und das habe ich später dann nochmal in einem sozusagen populärwissenschaftlichen Buch aufgearbeitet. Das hieß dann Bürgernetze statt Subventionen. Die Landwirtschaft braucht neue Unterstützungsformen. Und ich bin Doktor in Volkswirtschaft am Ende
geworden. Jawohl. Dann erzähl uns mal, wie kam es denn zur Gründung der Kulturlandgenossenschaft? Wann ging das los und was ist so die konkrete Aufgabe von Kulturland EG?
Wir bekamen 2012 einen Anruf von einem Landwirt am Bodensee, Thomas Schmid. Hegelbachhof ist ein großer Demeterbetrieb, 160 Hektar. Da wohnen 5 Familien plus eine ganze Menge weitere Mitarbeiter. Die machen Feldgemüse und eine große Spanne Käserei, Brot, also große Spanne von Produkten einschließlich Verarbeitung. Die hatten 15 Hektar Land gepachtet, lange gepachtet und die alte Frau ist gestorben und dann haben es die Kinder geerbt und die haben sich gesagt, 15 Hektar Land, 3 Euro der Quadratmeter, knappe halbe Million, lass uns das mal zu Geld machen. Das heißt, der Bauer stand vor der Wahl, entweder kaufen oder das Land verlieren, weil wer auch immer es kauft, wird dann nach Eigenbedarf es eben kündigen. Und dann ist er zu seiner Bank gegangen und sagt, kriege ich ein Darlehen? Dann sagte die Bank, wir geben dir eins, der Betrieb läuft gut, aber überleg mal perspektivisch, das geht ja weiter. Die nächste Oma stirbt auch, also musst du die nächste Fläche kaufen und irgendwann ist das Ende der Fahnenstange mit dieser Finanzierungsform. Gibt es da vielleicht irgendwelche anderen Möglichkeiten? Und dann, er ist ein experimenteller Mensch gewesen, der auch viele unkonventionelle Sachen denken konnte. Der Hof war auch schon im Eigentum von einem gemeinnützigen Verein, also aus dem Privateigentum raus. Mhm. Und dachte, wir müssen eigentlich diese Eigentumsform, diese gemeinschaftliche Eigentumsform versuchen, auf diesen Landkauf zu übertragen. Und damit sozusagen die Finanzierungsmittel auch irgendwie organisieren, dass dieses Land gekauft wird von Menschen, für die wir eigentlich produzieren. Also eigentlich von unserem Umkreis von Menschen, die einen Bezug zu dem Hof haben, über die Direktvermarktung gibt es viele, dass die irgendwie ihr Geld zusammenlegen können, uns das Land kaufen, damit wir für die ja weiter die Lebensmittel produzieren können. Mhm. Das war so die Idee. Und wie könnte das konkret gehen? Und dann hat er verschiedene Menschen zusammengerufen und die Menschen haben wieder andere Kollegen zusammengerufen. Wir waren so ein Team von 7 Menschen, die aus ganz verschiedenen Richtungen qualifiziert waren. Landwirtschaftlicher Berater, ein Investmentbanker war dabei, eine Geschäftsführerin von einem gemeinnützigen Verein, die sich mit diesen Formen ganz gut auskennt und so weiter. Und ich war eben auch Teil von diesem Team. Und wir haben über ein Jahr lang auch mit einer Förderung eine Studie gemacht, wo wir alle Beispiele recherchiert haben, die wir so gefunden haben aus den letzten 40 Jahren, wo alternative Bodeneigentumsformen eigentlich mal realisiert worden waren, umgesetzt worden. Und wo man sich die Erfahrungen damit anschauen konnte. Und wir haben vieles gefunden. Die Studie gibt es auch zum Download auf unserer Webseite nach wie vor.
Werde ich euch in den Shownotes mal verlinken, dann müsst ihr nicht nachsuchen, sondern könnt einfach direkt auf die Shownotes klicken.
Genau, da unten.
Ja.
Genau. Und wir haben gemerkt, es gibt vieles. Es gibt, sagen wir mal, das Breiteste ist, es gibt richtig so eine Bewegung. Es gab richtig so eine Bewegung bei den Biobauern, vor allem Demeterbauern in den 1980er, 90er, Anfang Nullerjahren, wo gemeinnützige Vereine gegründet wurden, zum Teil auch gemeinnützige GmbHs oder Stiftungen, die Land übernommen haben, oft auf dem Schenkungsweg, also dass die Bauern selber gesagt haben, ich möchte meinen Betrieb für die Zukunft so absichern, dass ich ihn aus dem Privateigentum rausnehme in gemeinnütziges Eigentum, sodass er eigentlich nicht mehr verloren gehen kann. Und dann soll da wirtschaften, wer auch immer motiviert ist und gut ist, müssen gar nicht unbedingt meine eigenen Kinder sein. Also auch diese Idee, dass man es über die Familie raus mal denkt, der Hof ist der Hof, die Familie hat ihn jetzt geerbt über viele Generationen. Heute ist es aber ja nicht mehr selbstverständlich, dass die Kinder aus einer Bauernfamilie selber auch weiterbauen werden. Das war früher eine ganz, ganz, ganz andere Sache und heute ist man frei. Und warum nicht dann so denken, dass das auch aus anderen Familien Kinder sein können, die diesen Hof weitermachen, solange der Hof selber weiterläuft. Also der Hof sozusagen als Platz, wie auch ein anderes Unternehmen ja so ein Platz ist, wo verschiedene Menschen sozusagen in die Verantwortung gehen können und auch wieder die Verantwortung übertragen an andere, dass das nicht mehr familiengebunden ist. Und so eine Form schwebte ihm eben auch vor. Das waren auch die Erfahrungen, die eben von vielen anderen Höfen umgesetzt worden waren über diese gemeinnützigen Strukturen. Und es gibt heute noch 160 Betriebe in Deutschland ungefähr, die diese gemeinnützige Trägerschaft haben. Zum Teil große Betriebe, die sich gut entwickeln. Die Bauköfe sind so, der Hof Dannenwisch bei Hamburg ist so. Also es gibt große Beispiel, auch Demonstrationsbetriebe jetzt im Ökolandbau, die auf diesen gemeinnützigen Eigentumsstrukturen bauen.
Wie würdest du eure drei größten Ziele so runterbrechen? Also wenn ich das richtig verstanden habe, setzt ihr euch einmal dafür ein, dass die Pachtpreise nicht so in die Höhe gehen, wenn man so will, und dass es so ein gemeinschaftlicher Wunsch auch aus der Umgebung des Hofes wird, sich für die Landflächen vor Ort zu interessieren und einzusetzen und zu erhalten. Aber vielleicht kannst du es in deinen Worten nochmal besser so kürzen.
Ja, also ich würde sagen, das erste Ziel, was wir haben, ist tatsächlich Boden zu sichern für Höfe in Form von der Gemeinschaftsfinanzierung. Ja. Also eigentlich Kapital zu organisieren, um den Boden zu halten und langfristig den Höfen für die Entwicklung zur Verfügung zu stellen, ohne dass die Bauern Darlehen aufnehmen oder das selber amortisieren müssen, diesen Bodenkauf, also dieses Gemeinschaftseigentum zu machen. Das zweite Ziel ist, da das ja schon mal existiert hat mit diesen gemeinnützigen Vereinen, diese Form weiterzuentwickeln und eine ganz niederschwellige Form anzubieten, wo man nicht einen eigenen Verein gründen muss und den ganzen Hof jetzt eigentumsmäßig verlagern, wo man einfach mit Pachtflächen anfangen kann, Gemeinschaftseigentum zu organisieren. Also eine ganz einfache Form, wo Betriebe aller Rechtsformen, Familienbetriebe, Einzelbetriebe, Betriebsgemeinschaften, juristische Personen, alle im Prinzip das nutzen können, um sehr einfach Flächenkäufe zu finanzieren.
Genau. Ich habe mitgezählt, es waren erst zwei Ziele. Bitte ergänze noch mal ein drittes.
Das dritte Ziel für uns ist, Menschen zu beteiligen an Höfen. Das heißt, Beziehungen zu schaffen von Kunden, Kundinnen, aber auch einfach Menschen, die den Hof toll finden, Schulklassen, die da gerne hingehen, Naturschützern, die die Hecke da gerne pflegen oder einen Teich auch mal anlegen, was der Bauer vielleicht da auch schön findet. Also diese Beziehungen zu ermöglichen und tatsächlich auch in eine Verantwortung zu gehen, das heißt, den Menschen anzubieten, eine Verantwortung zu übernehmen bezüglich des Hofes, in dem sie da auch investieren.
Ja. Bin schon ganz neugierig, ob du da schon Beobachtungen machen konntest, dass wirklich Menschen auch Verantwortung für die Lebensräume dort dann übernehmen. Und vielleicht hast du da ein paar Beispiele später. Aber erst einmal möchte ich jetzt wissen, wie laufen denn so Landkäufe bei euch ab?
Genau, also im typischen Fall kriegen wir einen Anruf, Bauer, Bäuerin am Telefon. Und die Leute rufen ja bundesweit an. Ne? Also gerade eben hatte ich einen Anruf aus dem tiefen Schwaben, war gar nicht so leicht zu verstehen.
Vielleicht klingelt auch übrigens gleich hier das Telefon, weil wir haben es jetzt nicht ausgestellt. Wir sitzen hier im Büro und es kann jederzeit wieder passieren.
Dann machen wir einfach live jetzt sozusagen.
Ja, genau. Du musst es nicht erklären.
Also Bauer ruft an und sagt, ich habe ein Problem, was irgendwie so ein Bodenproblem ist. Land, meistens Pachtfläche wird verkauft und könnt ihr mir irgendwie helfen? Und dann sagen wir das, können wir gerne, wenn wir zusammenpassen. Wir passen nicht mit allen Betrieben zusammen. Man hat es vielleicht schon rausgehört, was gut passt, ist, wenn ein Hof so direkte Kundenbeziehungen hat. Also Direktvermarktung macht, ein soziales Umfeld hat, Menschen hat, die er ansprechen kann, sich zu beteiligen. Das ist vorteilhaft. Wir bitten dann die Bäuerinnen, den Bauern einen Projektsteckbrief auszufüllen, wo er über seinen Hof was schreibt, aber auch über den geplanten Landkauf was schreibt, wie teuer im Vergleich zum Bodenrichtwert, das recherchieren wir dann manchmal auch selber, ist es leistbar. Und dann treffen wir eine Entscheidung, indem wir einschätzen, haben wir das Gefühl, dass das soziale Umfeld von dem Hof das hergibt. Also diese Genossenschaftsanteile aufzubringen, um den Kauf, wie auch teuer er immer ist, dann entsprechend zu finanzieren. Ich würde mal sagen, ungefähr die Hälfte der Anfragen passt dazu. Die Leute wissen ja auch schon vorher ein bisschen, also worauf es ankommt. Ne? Und bei einer anderen Hälfte sagen wir dann schon auch, das glauben wir nicht, dass es funktioniert. Oder es sind, wir kriegen dann auch so Selbstversorgeranfragen, das unterstützen wir nicht. Also wir wollen reale Landwirte unterstützen. Und dann bitten wir den Bauern, die Bäuerinnen, also wir treffen eine grundsätzlich positive Entscheidung und setzen aber noch eine Bedingung. Wir sagen, sammeln mal bitte ein Drittel der benötigten Genossenschaftsanteile schon mal ein, bevor wir das Land kaufen, damit wir einfach ein Gefühl haben, wird das funktionieren. Die werden dann noch nicht eingebucht, die werden sozusagen auf Wartepositionen gesetzt. Die Leute brauchen erst einzutreten, wenn der Landkauf wirklich stattfindet, aber sie erklären sich schon mal bereit. Mhm. Und wenn dieses Drittel erreicht ist und das motiviert die Bauern auch einfach nach draußen zu gehen, dass diese Hürde einfach da existiert, dann wissen wir, okay, das wird funktionieren. Dann investieren wir einfach eigenes Geld dann in den Kauf, wir finanzieren dann ja auch vor.
Ja.
Und sagen dann innerhalb von einem bis zwei Jahren rechnen wir damit, dass wir die Genossenschaftsanteile eingesammelt haben für den gesamten Kauf.
Und wie kann dann der Hof die Fläche konkret für sich nutzen und wie viel Mitspracherecht habt ihr vielleicht auch dann im Hintergrund?
Wir sind dann ganz normale Verpächter, also wir machen einen Pachtvertrag, der ist aber ein bisschen special. Wir machen einen 30-jährigen Pachtvertrag.
Oi.
Und noch dazu mit der Klausel, nach 10 Jahren beabsichtigen wir den Vertrag wieder zu verlängern auf 30 Jahre. Das heißt, es ist sozusagen ein rollierender, ständig verlängerter Vertrag, weil das Ziel ist, wir wollen das Land eigentlich eigentumsähnlich zur Verfügung stellen, dass der Bauer, die Bäuerin so wirtschaften kann wie mit Eigenland. Das gilt nicht für die Pacht, da zahle ich natürlich für Eigenland gar nichts. Ne? Bei uns fällt schon eine Pacht an. Bei der Pacht orientieren wir uns an der ortsüblichen Pacht und an dem, was der Biobetrieb leisten kann. Also es gibt einen gewissen Einfluss. Wenn ich dem Biobetrieb zu viel Pacht abverlange, dann muss er seine Fruchtfolge intensivieren. Der erste typische Fall ist Kleegras. Also Bauern haben ja bei einer im Biolandbau die Notwendigkeit, über die Leguminosen den Stickstoff in den Boden zu holen. Und was für den Bodenaufbau richtig gut ist, ist, wenn ich in 5 Jahren einmal ein 2-jähriges Kleegras reinbauen kann in die Fruchtfolge. Das bringt keinen unmittelbaren verkaufbaren Ertrag, aber es baut einfach den Boden auf. Und wenn ich die Pacht, sagen wir mal, auf 600 Euro setze, dann rechnet sich das nicht mehr mit dem 2-jährigen Kleegras. Das sehen wir dann direkt. Das heißt, wir versuchen mit der Pacht unterhalb von 400 Euro zu bleiben, um den Bauern zu ermöglichen, möglichst auch bodenschonend zu wirtschaften. Weil das ist ja am Ende das, was wir wollen. Und die Pacht ist eigentlich keine Pacht, wenn man so will, sondern es ist eine Umlage, damit die Genossenschaft ihre Kosten decken kann.
Ja. Du hast eben schon die Bodenpreise angesprochen, dass ihr das auch alles gemeinsam ermittelt. Aber wie haben sich denn die Bodenpreise entwickelt? Und mich interessiert auch dabei, welche Rolle spielen vielleicht auch so ausländische Investoren schon in Deutschland?
Also die Bodenpreise sind kurz gesagt in den letzten 15 Jahren verdoppelt bis verdreifacht. Nachdem sie lange Zeit relativ konstant waren, ab Mitte der 80er Jahre waren sie nominell konstant und sind real sogar ein bisschen zurückgegangen.
Kannst du uns erzählen, warum sie sich so verdreifacht haben oder verdoppelt haben?
Genau, also wenn man die Statistik sich anguckt auf dem Schaubild und macht bei dem Jahr 2008 einen senkrechten Strich, der markiert den Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank in New York, den Anfang der Weltfinanzkrise, dann siehst du genau, ab da gehen die Bodenpreise durch die Decke. Das ist ein ganz direkter Zusammenhang. Da kommen andere Faktoren dazu, aber der Dreh war um 2008, 2009 die Weltfinanzkrise, wo einfach Investoren aus Aktien rüber in Grundvermögen gegangen sind, weil das ein sichererer Hafen ist. Und das hat sich selbst verstärkt, ne? Wenn alle Leute da reingehen, dann zieht das natürlich die Preise nochmal hoch und dann gehen erst recht die Leute rein. Also typischer Indikator für Blasenbildung so ein bisschen. Ne? Aber wie auch immer, die Bodenpreise sind durch die Decke. Sie sind heute im Schnitt bei 35.000 Euro in Deutschland der Hektar. Wenn du mal ausrechnest, ein Bauer legt 400 Euro im Jahr auf die Seite und versucht dann in einer Generation Land zu kaufen, von diesem Ertrag. So, ne? Also auf 30 Jahre kann sich das bei der Bank vorfinanzieren für 3%. Dann kannst du ausrechnen, kann er 8.000 Euro bezahlen. 8.000 Euro gegenüber 35.000, was heute der Durchschnitt ist. Das heißt, wir sind um den Faktor 4 weg von dem, was Bauern erwirtschaften können aus dem Bodenkauf. Das heißt, der Bodenmarkt ist einfach den Bauern komplett entglitten. Es soll eigentlich nicht so sein. Es gibt das Grundstücksverkehrsgesetz in Deutschland seit 1961 sogar. Aber das wissen inzwischen alle Beteiligten, das ist inzwischen ein zahnloser Tiger geworden, weil die Interventionsmöglichkeiten, die das Gesetz bietet, nicht greifen. Die greifen deswegen nicht, weil das über Vorkaufsrecht umgesetzt wird, das Gesetz. Also der Investor kauft das Land für 35.000 und dann ist er kein Landwirt. Der Bauer kriegt das Angebot, möchtest du da einsteigen in diesen Kaufvertrag? Und dann muss der Bauer für das Vierfache von dem, was er da amortisieren kann, das Land kaufen. Streckt er die Waffe und sagt, ich kann nicht einsteigen und dann hast du den Investor.
Ja.
Und so läuft es. Wir schätzen, Es gibt keine genauen Zahlen. Interessanterweise gibt es ja über alles genaue Statistiken, aber darüber gibt es keine. Wie viele Nichtlandwirte Land kaufen? Wir gehen von einem Drittel ungefähr aus, ein Drittel der Landkäufe.
Ja, vielleicht kannst du uns mal ein paar Zahlen nennen zur Kulturland EG. Also wie viele Mitglieder habt ihr zum Beispiel? Wie viele Höfe? Wie viel Fläche? Ich würde mir das gerne mal so ein bisschen bildlich vorstellen.
Also wir sind jetzt 10 Jahre dabei und haben knapp 2.500 Mitglieder inzwischen. Wow. In ganz Deutschland. Wir schlüsseln das sogar ein bisschen nach Bundesländern auf. Viele kommen natürlich Baden-Württemberg, Bayern. Da gibt es einfach auch ein bisschen mehr Geld vielleicht als im Norden und im Osten. Viele aber auch aus Berlin und im Bremer Umfeld haben wir witzigerweise sehr viele Mitglieder. Also es ist überall gut verteilt eigentlich. Und auch einige im Ausland, die Höfe hier kennen und obwohl wir im Ausland kein Land kaufen, trotzdem das dann unterstützen. Wir arbeiten mit knapp 50 Höfen inzwischen zusammen. Von 6 Hektar, würde ich mal sagen, bis 400 Hektar Größe, also wirklich ganz breit auch von den Eigentumsformen breit gestreut. Viele Familienbetriebe, auch Betriebsgemeinschaften, so wie dieser Heckelbachhof. Ne? Genau, auch kleinere Sola wie solidarische Landwirtschaftsbetriebe, was ja so eine Form ist, die sich sehr schnell entwickelt in den letzten Jahren, die meistens Gemüse produzieren mit kleinen Gemeinschaften. Also da haben wir irgendwie alles. Ne? Und wir haben insgesamt 600 Hektar Land ungefähr jetzt gesichert.
Oh wow. Ich hoffe, die Frage kommt noch rechtzeitig, aber die interessiert mich natürlich wahnsinnig. Welche Vorteile bringt dann Kulturland EG mit für den jeweiligen Hof?
Für den Hof. Der Hauptvorteil ist natürlich, dass ich Land sichern kann, dass ich Land vor allem sehr langfristig nachhaltig sichern kann für meine Entwicklung und dafür kein eigenes Geld aufnehmen muss. Ich muss natürlich was tun, ich muss mein Umfeld ansprechen und die Leute mobilisieren, sich zu beteiligen. Die Genossenschaft unterstützt es natürlich massiv. Wir haben Material, wir kommen zu Veranstaltungen, wir wissen auch, wie sowas geht. Wir machen immer einen Kampagnenfilm, wir haben eine Crowd-Invest-Kampagne auf unserer Webseite dann. Also der Hof kriegt sozusagen einen kostenlosen Werbefilm oder einen Werbefilm. Er beteiligt sich ja auch ein bisschen an den Kosten. Wir haben so eine Einmalpauschale von meistens 2.000 Euro für die Landkauforganisation. Und diese Aufgabe, die Umfeldleute, die Verbraucherinnen zu motivieren, sich zu beteiligen, hat im Umfeld, im Nachklapp sozusagen immer noch einen weiteren positiven Effekt für den Hof, weil der Hof natürlich viel engere Beziehungen plötzlich kriegt zu Menschen, die dann eben nicht nur für 500 Euro einen Genossenschaftsanteil kaufen, sondern plötzlich merken, da ist ja ein Hofladen, das habe ich ja gar nicht gemerkt, so, ne? Und Tag der offenen Tür dann einfach kommen und eventuell mal praktisch auch mithelfen. Weiß ich, auf dem Kartoffelruder mitfahren und irgendwelche praktischen Dinge tun. Also der Hof öffnet sich ein bisschen, weil er es muss. Meistens sind die Leute aber auch froh darüber. Dem Umfeld dadurch, dass er mit Kulturland zusammenarbeitet und gewinnt dadurch auch noch weitere Unterstützung.
Aus welcher Position melden sich denn dann Landwirte bei euch? Also wie kann ich mir den Moment vorstellen des Anrufs? Mit welchem Need kommen die sozusagen auf euch zu? Sind die in irgendeiner Problemsituation?
Eher nicht. Also wir merken schon auch, das sind viele smarte und ziemlich gut vorausdenkende Landwirte, die sich an uns wenden. So, ne? Also die sich schon typischerweise schon länger mal auf unserer Webseite umgeguckt haben. So, ne? Und jetzt kommt irgend so eine Situation, wo ein Landkauf in die Nähe kommt und entweder verstehen sie, dass sie zusätzliches Land erwerben können für uns oder sie können sich eben eine bestehende Pachtfläche sichern, die zum Verkauf kommt. Oft melden sie sich auch relativ frühzeitig, weil sie wissen, das kommt nächstes Jahr oder so, aber wir können ja schon mal was klären, was gut ist für uns, dann können wir nämlich dann sehr schnell handeln. Also es sind Betriebe, die einfach in der Kulturland eine Chance sehen, ihren Betrieb einfach zu entwickeln in der Kooperation mit der Genossenschaft. Wir haben auch ein paar Fälle, wo man merkt, okay, die Leute stehen jetzt kurz vor der Wand, so, ne? Also wollen dann zum Teil Eigenflächen uns verkaufen. Machen wir im Ausnahmefall auch, wenn der Hof gut geeignet ist. Aber typisch ist es auch nicht. Also typisch kommen die Leute eher vorausschauend auf uns zu. Ja.
Okay, und wie kann ich jetzt, wenn ich kein Landwirt bin, trotzdem aber ein Interesse habe, wie kann ich mich einbringen bei Kulturland EG?
Als erstes natürlich als Mitglied, also du kannst einfach auf der Webseite, wir haben ja die ganzen Höfe einzeln aufgeführt und bei jedem einzelnen Hof kannst du sagen, hier möchte ich mich beteiligen und das wird dir auch dem Hof zugeordnet, dieser Genossenschaftsanteil. Also du kannst einfach Mitglied werden und dann haben wir eine Struktur, die sich jetzt gerade Gott sei Dank ein bisschen stärker entwickelt, das hat ein bisschen gebraucht, Botschafterinnen-Netzwerk, also Menschen, die diese Kulturland-Idee verbreiten und Lust haben, da einfach mitzuwirken, ne? Mit einer Veranstaltung zu machen oder sich auf das Stadtfest zu stellen mit einem kleinen Infostand, oder einfach mal Bekannte anzusprechen, Material zu verteilen, in Bioläden was auszulegen oder in der Apotheke oder so. Und da haben wir ein Netzwerk, was wir auch moderieren, also wo wir die Menschen immer wieder mal zu einem Zoom-Treffen zusammenholen, wo wir den Kontakt halten und die Leute versuchen zu unterstützen. Und manchmal macht das richtig viel Spaß. Da sind auch ganz junge Leute dabei, die so als Botschafterin unterwegs sind.
Schön. Und welche Art von Rendite können die Mitglieder so erwarten?
Also wir sagen immer, es gibt null finanzielle Rendite. Also tatsächlich gibt es keine Dividende und es gibt auch keine Aussicht auf Wertsteigerungsbeteiligung. So, ne? Also das Land steigt ja in Wert, aber wir kaufen es ja, damit es nicht wieder verkauft wird. Insofern muss man auch nicht damit rechnen, dass es irgendeinen höheren Erlös dann gibt, sondern das ist einfach der nominale Anteil. Aber wir sagen, es gibt 12,3% ökologische Verzinsung und mindestens 6% soziale Rendite. Ne? Also im ideellen Bereich hast du richtig was bewirkt mit dem Anteil. Du weißt halt ganz genau, wo dein Geld ist. Bei der Bank macht es ja auch immer irgendwas. Du weißt es nur nicht, was es macht. Mhm. Und hier ist es genau konkret auf dem Hof investiert. Du gehst dahin, du siehst die Fläche, du isst die Kartoffeln und du weißt, okay, das hat jetzt mein Geld möglich gemacht. Ne? Und du kriegst es ja auch raus, das ist ja keine Spende. Du kannst es kündigen, jährlich kündigen und kriegst den Genossenschaftsanteil wieder ausgezahlt. Und das ist, glaube ich, diese Flexibilität ist auch ein Vorteil, den wir bieten.
Hast du denn ein paar Betriebe, die du uns jetzt, wir sind jetzt hier gerade in Hitzacker, gibt es hier in der Nähe einen, wo ich noch vorbeifahren kann und einmal auf die Felder schauen kann? Oder wo du uns erzählen kannst, was sich in der Zusammenarbeit mit Kulturland so entwickelt hat auf dem Betrieb?
Ja, also der nächste Betrieb hier in der Nähe ist der Hof Tangsehl auf dem Weg nach Dahlenburg. Also wenn du nach Hamburg zurückfährst, kommst du da vorbei. Auch eine Biobetriebsgemeinschaft, 120 Hektar, die Milchkühe haben, hier in der Gegend selten und die die komplette Milch in der Käserei verarbeiten und auch eine solidarische Landwirtschaft, 6 Hektar Gemüse anbauen und das hier in der Gegend verteilen an Menschen, die sich mit einer monatlichen Pauschale beteiligen, also ein sehr spannender Hof. Wir haben allerdings nicht viel Land bei denen. Wir haben 4 Hektar Land für die gekauft, ein Stück Wald und ein Grünland für die Rinder, was verkauft wurde. Aber das soll der Einstieg sein. Wir hoffen, mit denen auch noch mehr Land zu kaufen. Anderer spannender Hof, die Familie Lütchen. Die Bremer kennen die im Teufelsmoor. Die sind einer der ältesten Biobetriebe damals gewesen. Friedel Lütchen, der Uropa, hat es aufgebaut. Inzwischen sind die Enkel da am Wirtschaften. Raimund und Chrismut. Und die wirtschaften auf dem Moor. Das ist spannend, für die haben wir an die 30 Hektar inzwischen gekauft. Da sind die Bodenpreise allerdings nicht hoch, bei einem Euro ungefähr. Das hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich das Land Niedersachsen und der Kreis da Wiedervernässung betreiben und die Moorflächen im Rahmen der Klimadiskussion möglichst irgendwie nicht gerade aus der Nutzung nehmen, aber doch extensivieren wollen. Mhm. Was wir ja auch unterstützen. Also man kann ja nicht ernsthaft fordern, die Moorflächen müssen in der Form weiter klimaschädlich bewirtschaftet werden. Das ist krass, was die emittieren an CO2.
Ich habe gerade eine Folge zu veröffentlicht. Falls ihr mal reinhören wollt, ich habe mit einem Moorlandwirt geredet.
Genau. Und da sind wir mit denen eben auch im Gespräch, wie man gut damit umgeht und machen Wiedervernässung zum Teil von diesen Gräben zu oder so und einen regelbaren Stau einbauen, damit die das Wasser erhalten auf der Fläche. Genau.
Schön. Okay, und noch ein Last One.
Ein Last One, genau. Ganz im Süden bei Freiburg, unser allererster Hof, der Luzernenhof. Da haben wir auch den kompletten Hof gekauft und das ist eins von den Beispielen, wo wir auch Gebäude mitgekauft haben. Wir haben ja das Prinzip, dass wir Gebäude nicht im Eigentum haben wollen, weil es keinen Sinn macht, aus Hitzacker irgendwie zu entscheiden, wie die Dachrinne in Freiburg repariert werden soll. Das müssen die Menschen machen, die in den Häusern wohnen einfach. Und dort haben wir eine relativ komplizierte Konstruktion, die wir aber jetzt auf mehreren Höfen gemacht haben, ein Erbbaurecht. Das heißt, uns gehört das Land einschließlich der Hofstelle, aber die Gebäude, die da draufstehen, gehören einem anderen Eigentümer. Das ist eine GmbH, die aus dem Hofverein und noch einem anderen Verein gebaut ist. Das heißt, das ist eine Betriebsgemeinschaft mit um die 20 Leuten, die da arbeiten, auch Gemüse für den Freiburger Raum anbauen, auch Milchprodukte veredeln, eine Käserei haben und so weiter. Und wo Kulturland die entscheidenden Flächen für die dauerhafte Entwicklung für die zur Verfügung stellt.
Jetzt hast du schon ganz schön oft immer die Biobauern erwähnt. Erzähl uns doch mal, arbeitet ihr nur mit Biobauern, das heißt nur, aber arbeitet ihr hauptsächlich mit Biobauern zusammen und nicht mit konventionellen Landwirten und wenn ja, woran liegt das?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich so, wir arbeiten nur mit Biobauern. Ich selber habe überhaupt kein Problem mit Konventionellen. Jeder Konventionelle ist ein potenzieller Öko und jeder Öko war meistens mal ein Konventioneller. Also das geht ja ineinander über. So, ne? Der Grund, weshalb wir in der Genossenschaft nur mit Biobauern arbeiten, ist, dass wir diese klare Botschaft an die Genossen raussenden, dass wir sagen, dein Geld ist ganz gezielt für Ökologie eingesetzt und für Höfe, die sich regional einbinden. Wir sagen ja auch, wir arbeiten nur mit regional eingebundenen Biobetrieben. Das ist nochmal eine Untergruppe. Wir würden nicht mit einem großen Biobetrieb arbeiten, der jetzt, weiß ich, auf 50 Hektar Möhren für Aldi anbaut und nur das macht. Ne? Also keine weitere Beziehung in sein Umfeld hat. Was für uns entscheidend ist...
Also alle eure Betriebe haben eine Art Direktvermarktung?
Nee, alle unsere Betriebe haben einen regionalen Bezug.
Okay.
Das kann die Direktvermarktung sein, ist es oft. Das kann aber auch sein, dass sie einen Tag der offenen Tür machen. Das kann sein, dass sie aussterbende Rassen und Pflanzensorten züchten. Das kann sein, dass sie mit Schulen zusammenarbeiten, dass sie soziale Landwirtschaft machen, also mit Betreuten und Behinderten arbeiten. Alle Höfe machen sowas und verpflichten sich dazu auch. Ne? Also die Bedingung, die wir haben, ist Ökolandbau, weil das für die Genossen einfach sozusagen die klare Botschaft ist. Bestimmter Anteil Naturschutzflächen und Aktivitäten zum regionalen Bezug, regionalen Einbindungen. Wir begrenzen uns ein bisschen auf dieses Spektrum von Höfen. Das strengt natürlich wirklich die Zahl auch stark ein, mit denen wir überhaupt arbeiten, weil wir einfach auf der anderen Seite von den Genossen diese klare Botschaft raussenden wollen. Das Geld, was ihr bei uns einlegt, ist für Ökologie und das transportieren wir über den ökologischen Landbau. Das ist der Grund.
Ja, spannend. Dann lass uns mal gemeinsam in die Zukunft schauen. Was wünschst du dir für Kulturland EG und wo glaubst du, wo kann es noch hingehen? Was ist möglich?
Ich wünsche mir natürlich Wachstum, wobei das überhaupt kein Selbstzweck ist, sondern wir wollen gerne den Anfragen, die von außen kommen, genügen können. So, ne? Also wenn Bauern kommen und ein Problem haben und sagen, könnt ihr mir helfen und wir können helfen, dann möchte ich, dass wir die Kapazität haben, auch zu helfen. Und das sieht gerade so aus. Also wir wachsen im zweistelligen Bereich die ganzen letzten Jahre und es kommen weiter viele Anfragen rein. Wir haben unsere Abläufe wirklich inzwischen so gut im Griff, dass wir auch ziemlich effizient die Landkäufe handhaben können. Das soll wachsen, aber ich wünsche mir natürlich noch mehr. So.
Was noch? Was ist noch ein Blick in die Zukunft?
Ja, wir haben natürlich auch schon noch weitere Ideen, wie man mit diesem genossenschaftlichen Modell noch weiter umgehen kann. Zum einen würden wir gerne außerfamiliäre Hofnachfolge noch mal stärker unterstützen. Das heißt, Menschen, die jetzt einen Hof machen wollen, aber nicht vom Hof kommen, kein Land geerbt haben, Schwierigkeiten beim Zugang zu Grund und Boden, zusammenbringen mit Bauern, die gerne wollen, dass der Hof weiterläuft, die eine Altersversicherung brauchen, Altersversorgung brauchen, die ihre Kinder natürlich abfinden wollen, die sollen ja auch irgendwie das bekommen, was ihnen zusteht, aber abgesehen davon sich freuen, wenn der Hof weiterlaufen würde.
Schön,
so. Ja. Das ist ein Anliegen und da könnten wir uns nochmal ein bisschen stärker konzeptionell kümmern. Wir betreuen schon eine kleine Gruppe von hofsuchenden jungen Leuten, indem wir immer wieder mit denen gucken, alle halbe Jahre so, ne? Wo steht ihr, was sind eure Fragen, eure Probleme, damit wir deren Bedürfnisse irgendwie gut einbauen können.
Da klingt das sehr von, ein Landwirt ruft an.
Genau, hier kommt schon der nächste.
Wir machen kurz Pause. So, wir sind ganz brav ans Telefon gegangen und wir sind wieder on air. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Hofnachfolge.
Hofnachfolge. Wir haben noch eine weitere Idee, was wir mit der Genossenschaft anfangen wollen. Das ist ein bisschen visionär. Wir würden gerne ins Gespräch mit Gemeinden kommen, mit Dorfgemeinschaften oder eigentlich politischen Gemeinden, weil wir glauben, dass diese Frage der landwirtschaftlichen Entwicklung vor Ort einfach für die Lebensqualität ja total entscheidend ist. Habe ich noch einen funktionierenden Betrieb im Dorf? Vielleicht sogar einen, wo man hin kann, so sind ja nicht mehr alle so offen, oder ist hier keiner mehr so. Und indem man sich klar macht, dass das eigentlich eine gemeinschaftliche, öffentliche Frage ist, braucht man auch natürlich eine Handlungsmöglichkeit. Und da wären wir eigentlich ein natürlicher Partner, dass wir, wenn jetzt so eine Gemeinschaft, eine Dorfgemeinschaft, Hofgemeinschaft, eine Gemeinde merkt, wir würden gerne versuchen, hier einen Hof zu halten, so, ne, bevor das alles weg ist, ne. Da könnten wir helfen. Da können wir eben helfen, zum Beispiel Quereinsteiger, die einen Hof übernehmen würden, mit dem Land auszustatten, sodass sie das nicht zu kaufen brauchen. Und die Gemeinde könnte uns ja helfen, sagen wir mal, als Schirmherrin von so einem Prozess. Ne, dass sie sagt, okay, das ist jetzt einfach in unserem gemeinsamen öffentlichen Interesse, das Kulturland dieses Land sichert für den Hof, der hier im Dorf stattfinden soll. Dann hätten wir einen Partner gewonnen.
Ja.
Und das ist eine spannende Zusammenarbeit, weil wir damit so in so eine öffentliche Funktion fast schon reinkommen. Also es ist eine Public-Private Partnership, so, ne? Das gibt es in anderen Bereichen ja auch viel. Das könnte man in diesem Landkaufbereich auch entwickeln. Und das ist so eine Vision, die wir noch haben.
Ja, ich habe direkt Lust, darüber jetzt noch mehr zu quatschen. Vielen, vielen Dank. Mensch, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde euch im Blick haben und genau, freue mich, dass ich hier mal drauf aufmerksam machen durfte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Falls ihr Fragen an mich oder Titus habt, dann schaut gerne in die Shownotes. Da findet ihr auf jeden Fall unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt diesen Podcast gerne teilen oder gerne Sterne vergeben. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Ansonsten widme ich diese Folge, wie immer, Sina und all denjenigen da draußen, die faire Pachtpreise verhandeln. Tschüss, bis zur nächsten Folge.